Ja, wir haben ein paar Ansagen, die wir vorher gerne loswerden wollen. Ein paar ist gut, das sind ziemlich viele. Erstmal grundsätzlich hier vielleicht auf diesen Saal. Man darf in diesem Saal trinken, Wasser trinken, alles andere eher nicht, weil Teppich und so anfällig und Flecken und solche Sachen. Genau, deswegen, also fühlt euch frei, Wasser zu trinken. Und wenn ihr jetzt gerade irgendwas gegessen habt und das nicht wusstet, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Essen und Trinken. Wir haben Essen und Trinken vor, wie ihr gerade eben gesehen habt, und nach den Sessions drüben im Café. Fühlt euch auch eingeladen, heute Abend noch ein bisschen zu bleiben, wenn ihr noch die Kraft, Energie, Freude und Muße habt. Seid ihr auch herzlich eingeladen, noch mit rüberzukommen ins Café, euch hinzuchillen, Leute kennenzulernen, zu reden, Gedanken auszutauschen. Das ist ein Stück weit auch das, was unser Herzensanliegen ist, das ist natürlich besonders an den zwei Samstagen, die wir haben werden, nochmal intensiver möglich als an einem Freitagabend, aber das ist auch Sinn und Ziel des Seminars. Genau. Zu den Snacks und Getränken, eigentlich die Snacks drüben sind umsonst, wir haben Brötchen zusätzlich rausgelegt, das habt ihr gesehen, dass die 1,50 kosten, um die Unkosten zu decken, und die Getränke im Café aus dem Kühlschrank, ja, da stehen ist ein Preisschild dran. Genau. Aber wenn ihr kein Geld haben solltet, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Lasst euch davon nicht aufhalten, trotzdem mitzuessen, mitzutrinken. Dann wird das einfach so gedeckt. Genau, morgen. Morgen haben wir direkt einen Samstag. Hatte ich eben schon gesagt, zwei Samstage. Morgen und dann nochmal im September ein, wo wir einen etwas längeren Tag von 10 bis 16 Uhr haben. Da wird es auch ein Mittagessen geben und ja, auch wieder einfach um Unkosten zu denken, Mittagessen, Getränke und Nachtisch für 5 €. Wer das Geld nicht hat, auch da ist es kein Problem, fühlt euch eingeladen. Ich stell mal kurz die Frage in den Raum, wer von denen, die heute hier sind, nur um ein bisschen besser planen zu können, weiß denn, dass er morgen da ist und mitessen möchte? C1, 2, 3, 4, 5, 14, habe ich jetzt mal gelesen. 15, 16. Genau. Wir haben Einladungen, die lagen drüben aus. Und die liegen auch hier aus, wenn ihr nachher aus dem Aus, also rausgeht, da ist ein kleiner Stuhl vorne, da liegen Einladungen drauf, die könnt ihr gerne mitnehmen, einmal für euch selber, um was in der Hand zu haben, aber auch, falls ihr noch Leute kennt oder in Gemeinden seid, nehmt euch ruhig einen Batzen mit, wir haben genügend, und verteilt die. Man kann, also nur weil wir heute starten, heißt das nicht, dass man nicht auch mal irgendwie quer einsteigen kann, mal rumkommen kann. Die Themen sind natürlich schon irgendwie logisch aneinander aufgebaut, aber sind auch unabhängig voneinander sinnvoll und schlüssig. Und vielleicht hat man nur an bestimmten Tagen Zeit oder es gibt bestimmte Themen, die einen brennender interessieren als andere. Dann kann man auch gerne zu einzelnen Sessions kommen. Wir werden das Ganze auch per Audio und Video aufnehmen, hoffe ich. Gerade sieht es nach Problem aus. sonst nur im Per-Audio gleich. Und das Material werden wir dann auch nochmal online stellen. Das ist dann auch zugänglich, wenn euch irgendwas besonders beschäftigt hat, ihr noch was nachhören wollt oder irgendwas an irgendwem weiterschicken wollt, dann werden wir das online zugänglich machen. Wahrscheinlich, also wir werden es definitiv auf unserer Internetseite roots-hannover.jimdo.de roots-hannover.com .de funktioniert aber, glaube ich, auch. Ja. Genau, und da wird ein Link sein. Wir werden es wahrscheinlich bei YouTube hochladen, einfach. Ab morgen wird es einen Büchertisch geben. Wir haben so ein paar ausgewählte, aus unserer Perspektive, gute Bücher zu den verschiedenen Themen parat. Der wird morgen aufgebaut. Da kann man sich Sachen mitnehmen, sich eintragen und sie dann bei Zeiten wieder zurückgeben. Genau, also da, oder ihr könnt auch einfach nur durchstöbern und gucken, ob euch was gefällt, ob ihr euch was selber holen wollt. Ja, genau, bei den wo ich gerade eben bei den Anmeldungen war. Anmeldung, wir haben noch eine zweite Anmeldung ausliegen, sowohl hier als auch da drüben, zu unserer Roots-Freizeit. Die ist schon Ende diesen Monats. Vom 30.08. bis zum 2.09. fahren wir nach Möllenbeck bei Rinteln. Das ist circa eine Stunde von hier entfernt. Ein schönes altes Kloster, was als Freizeitheim umgebaut wurde. Wir haben noch Plätze frei, obwohl das Anmeldedatum schon zu Ende ist, was da drauf steht, nicht zurückhalten lassen. Deswegen kann man sich immer noch anmelden. Genau, und alles Weitere steht dann drauf. Wir werden 4 Tage Zeit zusammen verbringen. Das ist immer echt eine coole Zeit. Wir haben Sprecher aus Rumänien, also eigentlich Amis, die aber seit 25 Jahren in Rumänien leben. Ein feines, älteres Ehepaar, was lange Zeit mit Jesus geht und viel erlebt hat, viel durchgemacht hat, viel Erfahrung mitbringt. Und der Steve, aber auch seine Frau Alice werden dabei sein und er wird hauptsächlich, aber sie wird auch für die Mädels mit dabei sein, lernen zu dem Thema Abraham. Abraham, eine Lebensgeschichte geschrieben von Gott, ein sehr persönliches Thema, wo sie sicherlich auch persönliche Inhalte mit weitergeben, aber was vor allen Dingen uns und unsere Beziehung zu Gott ansprechen soll. Ja, ihr könnt gerne beten für die Freizeit, für die Tage, die wir hier zusammen verbringen. So ein Thema Beziehung ist ein sehr emotionsgeladenes Thema mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen, vielleicht mit eigenen Verletzungen und Wünschen. Und fühlt euch eingeladen, mitzubeten für die Sprecher, die wir hier haben werden. Ich zeige das mal kurz einmal an. Das ist sehr schön gestaltet. Aber das sind unsere Termine. Wir haben verschiedene Sprecher eingeladen und unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Erfahrung, unterschiedliche Herangehensweise zu Themen wie Sinn und Ziel der Ehe. Und das wird morgen dann schon sein. Ehe ihr euch traut, kommt am 10. August. Das ist so ein bisschen die Frage vor Ehe, Partnersuche, Erwartungen an die Ehe, all das, was so vorgelagert ist. Sexualität, die Schön und das Biest, alles um die Frage um Sexualität herum, offen behandelt. Stefan ist ein junger Kerl, der das sehr lebhaft rüber, nein, Leo ist das falsche Wort, glaube ich, nehmen konnte, sehr nahbar, sage ich mal, rüberbringen kann. Genau, und Lifestyle Single, wir haben 3 Singles eingeladen, hoffentlich kommen alle 3, bei einer ist noch ein bisschen unsicher, die erzählen von ihren eigenen Erfahrungen, Single geblieben oder Single geworden zu sein, wie lebe ich als Single und warum ist das keine perspektivlose Situation, sondern eine sehr spannende und schöne. Scheidung und Wiederheirat, auch ein sehr konfliktreiches, aber sehr spannendes Thema. Da wird unser Pastor hier aus der Gemeinde, unser ehemaliger Pastor, mit auch Tick bei 2 unterschiedlichen Herangehensweisen das Thema, aber sehr, ich glaube, in seiner Vielfalt darstellen. Wenn es kracht, Jesus unser Friede und auch die Rolle von Mann und Frau. Am 8. September, da wird ein Ehepaar aus Münster, ein Pastoren-Ehepaar aus Münster kommen, ein junges Paar mit 5 Kindern in der Zwischenzeit, 4? 4. 4 Kindern, genau. Und das ist dann der zweite Samstag. Und dann am Ende nochmal Question and Answers. Wenn ihr dazu, wenn euch im Laufe dieses Seminars Fragen aufkommen, wir sind natürlich hier, die vorne sprechen, aber darüber hinaus, ich bitte mal ganz kurz meine Mitarbeiter aufzustehen. Könnt ihr euch einmal um euch gucken. Wir sind hier, ihr könnt euch uns ansprechen, Fragen reinwerfen. Danke. Hinsetzen. Fragen reinwerfen, Anregungen mitgeben. Wenn euch Dinge aber vielleicht zu nah kommen oder aufgeschoben werden können oder wenn ihr denkt, das braucht irgendwie einen besonderen Rahmen, dann ist das der letzte Termin, der richtige Zeitpunkt. Dann schreibt diese Fragen auf oder gebt sie mündlich an einen der Mitarbeiter oder an mich persönlich weiter. Und dann, oder stellt sie einfach, behaltet sie bis zu dem Tag, da wird auch eine offene Runde sein und stellt sie dann. Also ihr seht, wir versuchen das ganze Spektrum möglichst weit abzugreifen, möglichst viel reinzukriegen, einen guten Überblick zu schaffen über das Thema. Wir freuen uns echt auf die Zeit mit euch zusammen. Ja, also das Einzige, was mir noch bleibt, das gilt jetzt für all die, die heute nicht zum ersten Mal da sind oder neu sind, sondern all die, die alt eingebacken sind. Wir brauchen noch ein bisschen Hilfe, was zum Beispiel Vorbereitung von Snacks oder Aufbau oder Abbau angeht. Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann meldet euch doch bei uns. Dann, es wäre nämlich cool, wenn wir das gut abgedeckt bekommen. Judith ist das WC. Judith zeigt gerade an, dass die Toiletten sind, wenn ihr hier hinten im Saal links rausgeht, an der ersten Tür vorbei und dann wieder links in so einen kleinen Gang rein, gibt es Männer- und Frauentoiletten. Schon getrennt. Okay, jetzt könnt ihr eigentlich schon Schluss machen, so viel habe ich schon gelabert, ne? Direkt von Anfang an. Ihr werdet alle müde langsam. Jetzt fange ich erst richtig an. Aber lasst uns doch am Anfang zusammen beten. Dich Vater nennen zu dürfen, ist eigentlich schon Zeugnis genug davon, was du von Beziehung hältst. Und wie sehr du Beziehung wertschätzt und liebst, dass du unser Vater geworden bist und dich unser annimmst, wie ein Vater, dass du uns liebst, ein Herz ausgeht, du dich für uns interessierst, du uns siehst, du uns begleitest, du uns Rat geben möchtest, uns nicht vergisst und dein Herz echt darauf aus ist, uns das Leben zu lernen. Du willst uns das Leben lernen, du willst, dass es uns gut geht. So wie ein Vater seine Kinder vorbereitet auf das, was später kommt, so wie er ihnen das Leben erklärt und dort in Schutz nimmt, wo sie es selber noch nicht besser wissen und dort herausfordert, wo sie wachsen können. So bist du ein Vater für uns, Herr. Und wir danken dir für dieses neue Leben, in das du uns hinein berufen hast, Herr, oder in das du uns hineinrufst, wenn wir es noch nicht kennen. Und egal, wie lange wir dabei sind, es zeigen sich immer wieder neue Dinge auf, Dinge, die wir nicht kannten, die wir nicht verstehen, Herr. Und wir dürfen von dir lernen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, Vater. Danke, dass du uns lehren möchtest, Herr. Und wir wollen wirklich von dir lernen. Wir wollen unser Herzen aufmachen heute Abend und zuhören, zu deinen Füßen sitzen und dich uns das Leben erklären lassen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass es hier nicht um menschliche Philosophie geht, sondern einfach ganz gerade heraus und das, was dein Herz bewegt, dass du es zu uns sprechen kannst. Dass es nicht tote Theorie bleibt, sondern dass wir ein Stück weit tiefer begreifen durch deinen Heiligen Geist heute Abend, was das mit unserem Leben zu tun hat und wo du uns einen Schritt weiterführen möchtest. Ja, wir bringen dir die Zeit, wir danken dir dafür, wir danken dir für dein Wort und wir vertrauen dir jetzt, dass du zu uns sprichst. Amen. Beziehung, ein Herzensanliegen Gottes. Das ist das Thema für heute. Wir wollen einen guten Vorbau machen, wir wollen eine gute Grundlage legen, einen guten Einstieg bieten in all die verschiedenen Themen, die kommen. Und da lohnt es sich grundlegend erstmal anzufangen mit der Frage, was ist Beziehung eigentlich überhaupt? Wir sind als Menschen Beziehungswesen. Diese These stelle ich jetzt mal in den Raum und ich glaube, ihr würdet es sehr schwer haben, mich von etwas anderem zu überzeugen. Ich bin selber Vater, ich bin Ehemann und Vater von jetzt zwei Kindern, seit 4 Wochen zwei Kinder und bin beruflich Sonderpädagoge, das heißt ausgebildet eigentlich gerade mit dem Schwerpunkt auch Beziehung im sonderpädagogischen Bereich. Ich arbeite mit dem, was man umgangssprachlich als schwer erziehbare oder verhaltensgestörte Kinder tituliert, zusammen, jeden Tag in der Schule für ein paar Stunden, sehr intensive Beziehungen. Und aber all das bräuchte ich eigentlich nicht, um zu verstehen, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Ich meine, der Mensch entsteht aus einer Beziehung heraus. Egal wie geartet diese Beziehung ist, aber dass wir sind, liegt daran, dass in irgendeiner Form und Art und Weise zwei Menschen in Beziehung getreten sind. Bei manchen von uns gibt uns das viel Halt und Sicherheit, die Beziehung, auf die wir zurückschauen. Andere sind vielleicht eher schockiert oder wissen gar nicht, welche zwei Menschen das waren, die dort in Beziehung getreten sind. Aber wir sind aus Beziehung entstanden. Du bist ein Produkt von Beziehung. Und so ist das in uns hineingelegt. Wir wachsen, ich meine, wie viel intensiver geht es, als in dem Leib der Mutter aufzuwachsen? Da drin eingeschlossen. Diese erste Beziehung, die wir als Mensch pflegen, die ist so verwoben, so eingeschlossen, so abhängig. In unserer Mutter drin sind wir aufgewachsen, völlig mit ihr verbunden, völlig von ihr abhängig. Und wir haben aus dieser Beziehung unser Leben letztendlich gezogen. Wir haben unsere Nahrung daraus gezogen, unsere Sicherheit, unseren Schutz. Und wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann denkt das Kind erstmal gar nicht als Individuum, sondern für das Kind ist das Kind und die Mutter eins. Für das Kind, wenn es auf die Welt kommt, ist es noch verschmolzen mit der Mutter. Winnicott, eine bekannte, ich glaube, Psychotherapeutin, aber auch im erziehungswissenschaftlichen Rahmen tätig, hat das erforscht und herausgearbeitet, wie eng diese Verschmelzung ist zwischen Kind und Mutter. Und so ist meine Tochter, die jetzt 4 Wochen alt ist, zu Hause, noch der Meinung, dass sie und meine Frau eins sind. Das ist interessant, oder? Dass wir als Menschen auf die Welt kommen und so verschmolzen und so intim Beziehung eigentlich kennenlernen. Und unsere kleine Ailish, die ist so abhängig. Die ist so abhängig. Die kriegt gar nichts. Die kann teilweise nicht mehr selbst pupsen. In den letzten 2 Nächte hat sie uns wachgehalten, weil sie Koliken hat und einfach Bauchschmerzen. Und so wachsen wir, so sind wir nicht nur Produkt von Beziehungen, sondern wir wachsen in intensivsten Beziehungen auf. Es gibt eine Theorie, die heißt Bindungstheorie. John Bowlby und Ainsworth haben zusammen erforscht, dass wir als Menschen in diesen ersten Beziehungen, die wir meist normalerweise oder natürlicherweise unseren Eltern pflegen, ein Konzept von dem entwickeln, was Beziehung ist. Wir lernen an unseren Eltern, was Beziehung ist. Und zwar ziemlich akkurat. Auf die Bindungstheorie aufgebaut, gibt es das Mentalisierungskonzept und das besagt, dass wir sogar unsere Eltern brauchen, um unsere eigenen Gefühle differenzieren zu können. Ein Kind kommt auf die Welt und weiß noch nicht mal richtig, wie es das Gefühl Angst abgrenzen und definieren soll. Es nimmt es vielleicht als negativ wahr, aber es weiß eigentlich noch gar nicht richtig, was Angst ist. Erst in der Auseinandersetzung lernt der Mensch, was Gefühle sind. Und so prägen uns Beziehungen von Anfang an so tief und intensiv in uns hinein. Wir werden dann immer autonomer, ne? Wenn kleine Kinder dann anfangen so zu laufen und zu entdecken, die Welt für sich selber, auch sich mal ein bisschen zu distanzieren von den Eltern. Aber selbst in dem Zuwachs der Autonomität nimmt sich der Mensch immer im Kontext von Beziehung wahr. Immer in dem Umfeld, in dem es aufwächst. Immer am Gegenüber. Wir differenzieren uns als Individuen an dem Gegenüber von uns. Und das geht dann so weiter, wenn die Kinder ins Kindergartenalter und Schulalter kommen. Die Beziehungen weiten sich aus, sie lernen andere Kinder kennen, sie lernen Erzieher, andere Erwachsene kennen. Die Beziehungen werden größer, weiträumiger, komplexer und wir wachsen auf und irgendwann kommen wir so in die Adoleszenz, ins Jugendalter und wir fangen so langsam an, unsere Beziehungen auch zu reflektieren. So die Phase, worüber nachdenken, wie das uns eigentlich geprägt hat, wie unsere Eltern zu uns waren und warum wir so geworden sind, wie wir sind und so und machen uns viele Gedanken, wir weiten unser Spektrum aus, das andere Geschlecht wird immer interessanter, aber auch später, wenn wir in die Berufswelt hineingehen, dann entstehen andersartige Beziehungen, Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, all solche Sachen. Und so ist das Feld eigentlich riesengroß. Und wir leben jeden Tag, jeder von uns, in intensivsten und kompliziertesten und komplexen Beziehungen. Und eigentlich ist jeder von uns ein ziemlicher Profi da drin. Wir sind Spezialisten geworden eigentlich in dem Thema Beziehung, weil wir uns tagtäglich damit auseinandersetzen. Jeder von euch hat ein eigenes Konzept von dem entwickelt, was für ihn Beziehung ist. Ob ihr euch dessen so bewusst seid oder nicht, ihr habt dieses Konzept und es läuft unterschwellig. Und auf dieses Konzept aufbauend baut ihr auch neue Beziehungen. Und ihr überprüft die Beziehung aufgrund dessen, was ihr kanntet, und ihr überarbeitet dieses Konzept mehr oder weniger immer weiter. Und deswegen glaube ich, dass es nicht anmaßend ist zu sagen, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und gerade deswegen ist dieses Thema so wichtig. Wir haben vor einigen Monaten zusammengesessen als Mitarbeiter und es bewegt uns eigentlich schon seit wirklich fast Jahren, so ein Seminar zu machen. Und wir haben uns entschlossen, es einfach anzugehen. Und wir sehen einfach, wie wichtig, gerade mit dem Blick da drauf, wenn man dann auch zu einer sehr sensiblen und einer sehr zentralen Beziehung kommt, eine Beziehung zwischen Mann und Frau, Ehe, eine Entscheidung fürs Leben. Wenn es um diese Fragen, die da drumherum kreisen, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir als Menschen uns damit auseinandersetzen. Dass wir wissen, was gut ist. Dass wir verstehen, was wir uns wünschen, welche Vorstellungen wir haben und was wir vielleicht noch bedenken sollten. Und so liegt es uns echt auf dem Herzen, dieses Thema anzugehen. Wir können also erstmal feststellen, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Er braucht, sucht und lebt in Beziehungen. Beziehungen sind allgegenwärtig und Beziehungen sind identitätsstiftend. Sie prägen uns, wer wir sind, wie wir sind und auch das Konzept von Beziehung. Unsere Ausrichtung des Seminars, man könnte jetzt weiter philosophieren, man könnte Theorien aus der Erziehungswissenschaft oder Psychologie heranziehen, man könnte hier steckt so viel Wissen auch schon, man könnte eine große Diskussionsrunde machen, wäre alles legitim, die Ausrichtung unseres Seminars ist aber eigentlich davon mal weggehen. Das ist irgendwie so in der Gesellschaft ein Stück weit so, habe ich das Gefühl, das ist bei vielen Themen so, aber gerade auch beim Beziehungsthema so, dass wir immer offener, immer weit gefasster werden. Dass so ein bisschen die Stimmung ist, du kannst glauben, was du möchtest, ist ja schön und gut, kannst du auch so machen, solange du mir nicht in die Quere kommst mit dem, was ich glaube und was ich mache. Wir sind sehr tolerant geworden oder wir fordern Toleranz sehr stark ein und wir lassen uns eigentlich sehr gerne und sehr ungerne in unser Leben hineinsprechen. Dabei lassen wir uns eigentlich jeden Tag hineinsprechen, wie wir Beziehungen sehen sollen, durch Medien zum Beispiel. Ich weiß, wie ich als Teenie aufgewachsen bin und meine romantische Vorstellung von Beziehung zu dem anderen Geschlecht, zu dem, was Ehe sein sollte, war ziemlich Hollywood geprägt, muss ich sagen, als ich so 16 war. Im Nachhinein wurde mir echt klar, wie stark mich das eigentlich beeinflusst hat, so das, was ich über die Jahre aufgenommen habe, mitgenommen habe. Wir lassen uns eigentlich prägen und deswegen finde ich es nur allzu legitim, dass wir heute Abend und in den kommenden Malen uns hinsetzen und uns einfach mal anschauen, was Gott dazu zu sagen hat. Uns dem einfach mal stellen. Uns vielleicht einfach auch mal irritieren zu lassen. Ich meine, wir laufen so blindlings durch Leben bei so einem wichtigen, zentralen Thema und manchmal halten wir gar nicht an und atmen durch und hören hin, was Gott eigentlich zu sagen hat. Und so ist die Ausrichtung und der Fokus und der Schwerpunkt dieses Seminars ganz klar das, was wir im Wort Gottes wiederfinden, an dem Wesen und dem Willen Gottes für uns. Und es kann sehr gut sein, und ich sage das im Voraus schon, dass an manchen Stellen provokant wird für uns. Eben weil wir uns so ungern ins reinreden lassen und weil wir so ein bisschen uns alles gerne offen halten, wird die Bibel provokant, weil sie eine ganz klare Meinung und Ausrichtung hat. und die einfach mal so in den Raum stellt. Das aber an uns heranzulassen, das aufzunehmen, damit mal zu arbeiten und zu sehen, dass es vielleicht gar nicht so oldschool ist, wie wir manchmal denken. Ich denke manchmal, das, was in der Bibel ist, ist doch oldschool, oder? Und dann setze ich mich damit auseinander, dann setze ich mich hin, dann frage ich Gott, dann suche ich Gott, dann schaue ich wirklich mal tief rein in das Wort Gottes, lass es an mich heransprechen und ich merke plötzlich, okay, das hier ist alles irgendwie überraschend anders. Vielleicht sogar manchmal ein bisschen befremdlich. So habe ich es noch nie gehört oder noch nie wahrgenommen. Aber es ist erfrischend. Es ist neu. Es ist wahr. Es ist Leben. Gott möchte uns Leben geben. Und er möchte nicht, dass wir in der Unwissenheit sind, sondern er möchte zu uns sprechen und uns sagen, wie die Dinge wirklich sind. Und das ist das, was ich hoffe, was in diesem Seminar passiert, in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Jetzt könnte man fragen, okay, was hat die Bibel eigentlich überhaupt zu dem Thema zu sagen? Zum Thema Beziehung. Warum sollte die Bibel relevant sein für mich? Oder warum ist es überhaupt eine gute Quelle, um über Beziehung zu forschen? Wenn man mal anfängt, sich mit der Bibel zu beschäftigen, dann merkt man, dass Beziehung eines der größten Kernthemen der Bibel ist. In der Bibel geht es um Beziehung. Und das Thema Beziehung überspannt die Bibel vom ersten Kapitel bis zum letzten. Und es überspannt die Bibel nicht nur, sondern es durchdringt sie in allen Enden und Ecken. Du kannst aus jeder Bibelstelle irgendwie was zum Thema Beziehung holen. Das ist so unglaublich. In jedem Buch steckt so viel drin. Über die unterschiedlichsten Beziehungen. Über positive, über negative, über verletzende und zerstörende, über auferbauende und aufrichtende Beziehungen. Über gut laufende und fruchtbringende Beziehungen und über welche, die einfach im Sand verlaufen. Bis dahin, dass sie Finsternis bringen über das Leben von vielen. Und so ist das, die Bibel setzt sich intensiv mit diesem Thema aus. Und sie leitet es, wie wir es gleich sehen werden, direkt von Anfang an ein. Und es gibt ein biblisches Prinzip, dass die Themen, die am Anfang eingeleitet werden, zentral sind und sich durch die ganze Bibel durchziehen und bearbeitet werden bis zum Ende und dann ihren Aufschluss finden. Und so ist es interessant zu sehen, wie schon direkt von Anfang an im ersten Buch Mose Gott das Thema Beziehung so intensiv und tief bearbeitet. Und ich denke, die Bibel ist höchst relevant zu dem Thema Beziehung. Höchst relevant. Es gibt einen Typ in Lukas 10, der kommt zu Jesus. Er fragt Jesus sinngemäß, was möchte Gott eigentlich von mir? Oder Jesus stellt die Frage zurück an ihn, was möchte Gott von dir? Und er beantwortet die Frage und sagt, ich glaube, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und Jesus ist erstaunt über diesen Typen. Er sagt, ja, du hast recht geantwortet. Das ist Kernthema der Bibel. Beziehung, Liebe, Liebe zu Gott und Liebe unter den Menschen. Er sagt, du hast recht geantwortet. Tu das und du wirst leben. Wow, krass, oder? Was für eine Verheißung. Jesus sagt hier, wenn du diese Beziehungen so lebst, wie du sie gerade beschrieben hast, In völliger Liebe und Hingabe an Gott gerichtet. Wenn du mit Gott zusammen lebst und wenn du in Liebe zu deinem Nächsten liebst, dann wirst du leben, dann wird dein Leben reich sein, dann wird es voll sein, dann wird es so sein, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Du wirst nicht Tod und Zerstörung bringen, sondern du wirst Leben erfahren und andere um dich herum werden Leben erfahren. Jesus war dieses Thema, warum hat er das jetzt? Äußerst wichtig. Keine Ahnung, warum er springt. Wir sind geschaffen, um Beziehungen zu leben. Du wurdest gemacht mit dem Sinn und dem Ziel, in Beziehung zu leben. Du bist darauf ausgerichtet. Man könnte sagen, du bist von Gott dafür programmiert, in Beziehungen zu leben. Warum denke ich das? Wir gehen jetzt an den Anfang, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, und wir fangen an im ersten Buch Mose. Und wir lesen da ein paar Kernverse ab Kapitel 2. Schlagt das mit mir auf, wenn ihr die Bibel habt, sonst hört ihr mir zu. Ich lese es vor von hier vorne. Gott schafft Himmel und Erde. Man bekommt den Einblick da rein, dass er sie unter anderem oder vielleicht sogar vor allen Dingen für den Menschen schafft. Er schafft den Garten Eden und er setzt den Menschen dort hinein. Und er setzt sich besonders mit dem Menschen auseinander. Und er schafft den Menschen und sagt dort, wir fangen im ersten Kapitel an. In 1. Mose 1, Abvers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, wenn ihr das hier lest, aber ich habe das hier mal markiert. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Ist doch interessant, oder? Dass Gott in dem Moment, wo er den Menschen schafft, offenbart und zeigt, schon im Alten Testament, was die Bibel uns aufzeigt, dass Gott ein Gott ist. Mit drei Personen. Gott selbst, wir denken manchmal in Schemen wie, ja, Gott hat Beziehung geschaffen für den Menschen. Nein, Gott hat Beziehung nicht geschaffen, Gott ist Beziehung. Es ist sein Wesen. Beziehung ist Gottes Wesen. Gott selbst lebt in Beziehung. Er ist völlig eins in dieser Beziehung. Er ist ein Gott, aber es sind drei Personen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in einer Beziehung zueinander leben. Drei verschiedene Personen mit verschiedenen Aufgaben. Aber eins in der Beziehung. Gott selbst, und das ist ein Mysterium, über das sich seit Jahrtausenden Gedanken gemacht wird, aber Gott selbst ist Beziehung. Gott ist Ursprung von Beziehung. Beziehung ist etwas so Zentrales und Wichtiges, weil es von Gott kommt. Weil es sein Wesen widerspiegelt. Und alles, was aus Gott ist, ist Leben. Und Freude und Überfluss. Und deswegen können wir erstmal festhalten, Beziehung ist gut. Beziehung ist äußerst gut. Und es geht weiter. Und in Vers 27 sagt Gott dann, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Wir sehen hier, dass das, was Gott widerspiegelt in seiner Einheit, in seiner Beziehung, als ein Gott in Beziehung, das gibt er als Geschenk dem Menschen weiter. Und ich finde es so interessant, wie sich das hier, wie das bewusst formuliert wird. Gott schuf ihn, den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Ist krass, oder? Dieser Wunsch Gottes eigentlich, dass der Mensch Mann und Frau ein Mensch ist. So wie Gott verschiedene Personen ein Gott ist. Und Gott gibt uns das als Gabe, als Geschenk mit auf den Weg. Er sagt, ich bin Beziehung, ich bin Beziehung, Beziehung kommt aus mir. Es ist sowas Wunderschönes, was Herrliches. Und er gibt es dem Menschen. Und er schafft den Menschen nicht als ein Mensch, sondern als Mann und Frau ein Mensch. Und das schlüsselt er dann auch noch ein bisschen auf. Wir sehen hier also erstmal, dass es unsere Ebenbildlichkeit ist, in Beziehung zu leben. Und dass dort eine intensive und in tiefer Einheit drin besteht. Das Konzept von Beziehung in der Bibel von Anfang an ist nicht eine lose Verbindung zwischen zwei Leuten, nicht irgendwie in Bezug zueinander stehend, sondern es ist etwas so Intimes, so Tiefes, dass es eigentlich direkt von Anfang an von einer Einheit spricht. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und da finde ich einfach nochmal interessant, wie Gott das weitergibt. So wie Gott Beziehung ist und Beziehung schafft in dem Menschen, gibt er dem Menschen die Möglichkeit, Beziehung zu schaffen und sich zu vermehren. Und aus dieser Einheit zwischen Mann und Frau entstehen neue Beziehungen, Kinder. Gott will, dass die ganze Welt bevölkert wird mit Beziehung. So was Gutes ist Beziehung. Und Gott schenkt Beziehung und Beziehung möchte weitergeben. Beziehung möchte schaffen, möchte ein Objekt haben, das es lieben kann. Beziehung bringt Frucht und trägt Neues hervor und vermehrt sich. Es ist gewaltig, wie Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dann springen wir ein paar Verse weiter in Kapitel 2, Vers 18. Nach einem kleinen Interlude geht Gott zurück auf das Thema und schaut sich diese Situation, die er eben gerade mal zusammengefasst hat, in einem Vers noch mal ein bisschen intensiver an. In 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott hat eben Adam geschaffen und wir sehen in 1. Mose 2, dass dieser Schritt, den er in 1. Mose 1, 27 gegangen ist, eigentlich ein Schritt ist, wo ein kleiner Moment dazwischen war, eine Zeitspanne, wir wissen nicht wie lange, aber es gibt eine Zeitspanne zwischen Adam und Eva. Und Gott hat das bewusst gemacht, er hat Adam geschaffen, nicht weil Gott einen Fehler unterlaufen ist, also oh Mist, das mit der Beziehung habe ich ja ganz vergessen. Das muss ich nochmal ein bisschen gerade biegen hier. Das ist nicht, weil Gott einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, er wollte den Menschen lernen, wie zentral und wie wichtig Beziehung ist. Er hat Adam dorthin gestellt und er lässt sogar die ganzen Tiere vor ihm langgehen und wahrscheinlich schon Tiere in Beziehung, kann ich mir gut vorstellen. Und Adam steht da und denkt sich so, und ich? So, ich will auch jemanden, der mir gegenüber ist. Ich will auch in Beziehung leben. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir brauchen es als Menschen. Wir brauchen Beziehungen. Ihr könnt euch gar nicht, ich glaube, wir wissen gar nicht, wie sehr wir sie brauchen. Habt ihr mal versucht, für 2 Monate irgendwo in eine Wildnis zu gehen und einfach nur weg? Also manchmal ist es gut, erstmal raus, so, ne? Die ersten Tage. Aber 2 Monate alleine irgendwo durch die Welt zu laufen? Ich habe letztens von einem Versuch gehört, den jemand unternommen hat, als ein Versuch zu erfahren, wie es für ältere Menschen ist, die in ihren Wohnungen alleine wohnen und kaum noch rauskommen, weil sie nicht so mobil sind. Und er hat sich für eine Woche lang zu Hause eingeschlossen, hat alle sozialen Medien gekappt und hat keinen sozialen Kontakt zu irgendwem gehabt. Das ist krass, schon nach kurzer Zeit, nach ein paar Tagen, hat er es fast gar nicht mehr ausgehalten, alleine zu sein. Wir brauchen als Menschen Beziehung. Wir suchen Beziehung. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und es zeigt uns auch, Gott will Beziehung. Er wünscht sich Beziehung für uns. Er wünscht sich nicht nur Beziehung, sondern dann in 1. Mose 2, 22, und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Gott will nicht nur Beziehung, sondern Gott schafft Beziehung. Gott schafft Beziehung für Adam. Dass wir in Beziehung stehen dürfen zueinander, das ist Gottes Schöpfungsakt. Das ist Gottes Geschenk an uns. Das ist das, was wir genießen dürfen, weil er es uns gegeben hat. Und dann die bekannten Worte in Vers 24. Und sie werden ein Fleisch sein. Und das deutet nochmal an, was ich eben schon gesagt habe. Beziehung wird in der Bibel gerade vor allen Dingen die Art von Beziehung, wir bearbeiten Beziehung jetzt gerade ein bisschen großflächiger, um eine Grundlage zu schaffen, aber den Teil der Beziehung, den wir fokussieren werden jetzt in diesem Seminar, der Beziehung zwischen Mann und Frau, Ehe. Gott schafft Beziehung als etwas super Intensives, als etwas, was einer Einheit gleichkommt. Was eine Einheit sein soll. Ich finde es krass. Also erstmal muss man doch festhalten, manchmal geht man die Bibel so negativ ran, oder? Aber erstmal muss man doch festhalten, wie genial ist Gott denn bitte? Wie genial ist er denn bitte, dass er uns an seinem Wesen und der Art, wie er ist, teilhaben lässt. Dass er uns so schafft, wie er selber ist, in Beziehung. Dass er uns Beziehung in unser Leben hinein schafft, dass er für uns Beziehung will. Dass er möchte, dass wir den Reichtum und die Schönheit dessen erfahren und da drin leben. Er schafft den Menschen, damit er das genießen kann. Adam, das muss so perfekt gewesen sein am Anfang für Adam und Eva, oder? Im Garten Eden, in der Beziehung zueinander. Völlig ohne Trennung. Nichts, was sie voreinander verborgen hatten. Nichts, wofür sie sich schämen mussten. Nichts, was sie verstecken mussten. Keine Verletzung zwischeneinander. In völliger Harmonie. Ohne einen schlechten Gedanken über den anderen. Ohne das Hadern zurückzudenken. Und vor 5 Jahren war ja das. Ohne das alles. Einfach nur genießen, was Gott ihnen geschenkt hat. Das ist wunderschön. Und nicht nur das, wir sehen auch, dass Gott mit ihnen im Garten Eden spazieren gegangen ist. Sie hatten nicht nur Beziehung untereinander, sondern sie hatten Beziehung zu Gott, zum lebendigen Gott. Wir sehen jetzt gleich in Kapitel 3, er schreitet durch den Garten und ruft nach ihnen, weil er sie sucht, weil er Zeit mit ihnen verbringen möchte. Das muss so perfekt gewesen sein da in Eden. Das ist erstmal, grundlegend können wir erkennen, stellt die Bibel von Anfang an fest, das, was Gott sich für uns wünscht. In Beziehung. Den Reichtum, die Schönheit, den Überfluss. Und wir könnten uns so ein bisschen fragen, aber warum ist denn das jetzt nicht so? Weil so habe ich Beziehung nicht erlebt. Was ist mit meinem Vater, der meine Mutter geschlagen hat? Das Zuhause, in dem ich aufwachsen musste, zerrüttet, zerbrochen. Wenn ich zurückblicke, habe ich das Gefühl, meine Eltern haben mich nie geliebt und mir nicht das gegeben, was ich brauchte. Und ich habe noch heute daran zu nagen. Warum ist es so kompliziert in meiner Beziehung zu meinem Partner? Wieso habe ich da immer wieder mit zu strugglen? Wieso ist er nicht so, wie er sein sollte? Wenn das alles so schön sein sollte, wieso ist es eigentlich nur Scheiße? So ein Krampf unter uns Mädels im Freundeskreis. Man kann nichts sagen, ohne missverstanden zu werden. Das ist immer, die hat doch gesagt. Und immer der redet doch hinterm Rücken über die. Wieso ist das in unserer Familie so problematisch? Warum verstehe ich mich mit meinem Bruder einfach nicht? Ich kriege immer so eine Krause, wenn ich ihn nur sehe. Familienfeste könnten so schön sein, aber wenn der in den Raum reinschreitet, ich kann aber nicht. So ein Hals. Und wir wissen, wir haben erlebt, wie zerbrochen und wie kaputt Beziehungen sein können in unserem Leben. Bis dahin, dass wir sie als belastend, beschwerend empfinden. Dass sie uns zerstören und aufreiben. Dass sie uns selber an Grenzen bringen, zu denen die wir nie überschreiten wollten. Dass wir zu Menschen werden, die Beziehungen zerstören. Dass wir darunter leiden und dass andere unter uns leiden in Beziehung. Und wir denken so, was hat denn das noch damit mit dem zu tun, was die Bibel sagt? Wieso ist das alles so eine Krise? Es gibt mal eine Zeit, wo es gut läuft. Damals, die ersten 2 Jahre mit meinem Mann, das war noch schön. Aber irgendwie jetzt, 10 Jahre später, gucke ich zurück, ist irgendwie nichts von übrig geblieben. Ist wie ausgelutscht. Und deswegen haben wir die Tendenz in unserer Gesellschaft, Beziehungen wegzuschmeißen. Solange wie sie funktionieren, bewahren wir sie als so ein kleiner Schatz, den wir irgendwie so genießen. Aber wenn es uns zu problematisch wird, dann treten wir lieber raus, weil wir wissen, welche zerstörende Kraft sie in unserem Leben haben können. Aber die Bibel gibt uns auch eine Antwort darauf, warum das heute so ist und warum es nicht mehr so ist, wie Gott sich das eigentlich ursprünglich für uns gedacht hat. Es gibt diesen Moment in 1. Mose 3, Vers 9, wo Gott durch den Garten schreitet und ruft, wo bist du? Und ich finde es interessant, er sagt, wo bist du? Nicht, wo seid ihr? Das ist wieder cool, er hätte ja sagen können, wo seid ihr, Adam und Eva? Nein, wo bist du? Weil sie sind eins. Und Gott behandelt sie auch als eins. Wo bist du, Mensch, Mann und Frau? Ich will Zeit mit dir haben. Ich finde dich nicht. Wir sind doch Seite an Seite geschritten bis jetzt. Wo bist du? Und ich weiß nicht, ob du diesen Ruf in deinem Leben je gehört hast. Ich sage dir, er ist da. Gott ruft in dein Leben hinein und er sagt, wo bist du? Gott ist unterwegs auf der Suche nach dir und er möchte Zeit mit dir haben und er fragt dich, wo bist du? Und es kann sein, dass du kein Christ bist und noch nicht wusstest, dass es so ist. Ich sage dir, es ist so. Es kann aber sein, dass du Christ bist seit vielen Jahren und dass du es nicht mehr hörst. Und dass du seit 2 Jahren durch dein Leben durchgehst und eigentlich gar nicht mehr weißt, wann das letzte Mal gehört hast, dass Gott dich fragte, wo bist du? Gott möchte Zeit mit uns haben. Aber an dieser Stelle, wo wir das lesen, haben wir in 1. Mose schon gesehen, was passiert ist. Es kommt nämlich ein Bruch. Es kommt zu einem Zerbruch. Zu einem Beziehungsbruch. Das, was die Bibel oder was man als Sündenfall beschreibt. Der Sündenfall ist eigentlich, er ist vieles, aber er ist unter anderem auch ein Vertrauensbruch. Er ist der Moment, wo diese perfekte Beziehung, diese unbeschwerte, unbelastete Beziehung zwischen Mensch und Gott zerrüttet wird, weil der Mensch anfängt, dem zu misstrauen, was Gott ihm sagt. Und indem, dass der Mensch diese Frucht nimmt und isst, indem er das tut, kommuniziert dann sagt er, Gott, ich weiß gar nicht genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, was du für mich hast, ob das, was du hier geschaffen hast, diese Beziehungen, dieser Ort, an dem ich lebe, wirklich alles ist, was ich brauche. Ob es da nicht noch mehr gibt. Ob du mich nicht betrügst, ob du nicht etwas zurückhältst, ob du mich nicht verarscht. Vielleicht bist du gar nicht so gut, wie ich dachte. Und in diesem Vertrauensbruch zerbricht die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und es ist interessant, dass in diesem Bruch, es ist ein Bruch zwischen Mensch und Gott, der hier stattfindet. Es ist nicht Adam und Eva, es ist ein Bruch zwischen Mensch und Gott. Aber in diesem Bruch zeigt uns 1. Mose auf, in diesem Bruch zwischen Mensch und Gott zerbricht noch was anderes, und zwar die Beziehung zwischen Adam und Eva, zwischen den Menschen. Es ist die Beziehung zu Gott, die die Beziehung zwischen den Menschen gesund gehalten hat. Es ist die Beziehung zu Gott, die Leben gehalten hat und Fülle und Reichtum. Und in dem Moment, wo der Mensch sich abnabelt von Gott, geht alles andere in die Brüche. Und so zerbricht hier diese Beziehung zwischen Adam und Eva. Und plötzlich erkennen sie ihre Nacktheit und schämen sich voreinander. Versuchen sich zu verbergen vor Gott und voreinander. Plötzlich, wenn man es jetzt geistlich deuten möchte, kommen Geheimnisse rein. Dinge, die der andere nicht von mir weiß. Ich weiß, für mich in meiner Ehe war das ein ganz bewusster Schritt, den ich gegangen bin, der manchmal echt knallhart war. Aber ich wollte kein Geheimnis von meiner Frau haben. Ich wusste, Gott hat mich eins gemacht mit ihr, eine Einheit geschaffen. Wie kann ich eine Einheit leben, wenn es Dinge in meinem Leben gibt, die sie nicht von mir weiß? Und so leben meine Frau und ich das zusammen, auch da, wo es hart wird. Versuchen es so, in der Gnade Gottes zu leben, dass wir völlig offen sind. Und unser Herz teilen, in unserem Versagen, in unserer Begrenztheit, in unseren Ängsten, in unserem Unglauben Gott gegenüber, in den Gedanken, die manchmal durch unseren Kopf gehen, in den Vorwürfen, die wir einander machen, versuchen wir im Licht miteinander zu leben und diese Einheit zu bewahren, die Gott Adam und Eva eigentlich am Anfang geschenkt hatte. Aber dieser Bruch kommt hier zwischen Adam und Eva rein. Und es entsteht Anklage und Beschuldigung. Gott fragt Eva, was hast du getan? Und Eva fragt Adam, was hast du getan? Und Adam zeigt auf seine Frau und sagt, Eva, sie hat genommen. Ist krass, oder? In einem Moment, sowas ist zwischen den beiden vorher nie passiert, in einem Moment, in dem Vertrauensbruch zu Gott, entsteht so ein Zerbruch, dass Adam da steht und seine Frau beschuldigt. Es ist, als ob er sagen würde, nee, wenn du jemanden bestrafen willst, dann sie. Ich bin raus. Wenn du jemanden aus dem Garten schicken möchtest, dann sie. Ich bleib hier. Das ist jetzt sehr interpretiert, aber ihr versteht den Punkt. Es ist tiefgreifend. Ich glaube, in der Scham, die Eva gespürt hat in dem Moment, trotzdem muss sie ihren Mann angeguckt haben und gedacht haben, er mich so behandeln? Das muss eine tiefe Verletzung in ihr gewesen sein. Das hat sie vorher noch nie erlebt. Es entsteht aber Aufbegehren auch und Herrschaft. Plötzlich entsteht ein Kampf zwischen Adam und Eva, die vorher in Harmonie, in Einheit zusammen gelebt haben. Entsteht ein Ring darüber, wer über den anderen herrschen kann. Wie die Machtverhältnisse sind. Wer den anderen wie ausspielen kann. Schmerzen entstehen. In dem, was Gott eigentlich zum Segen gesetzt hat, dass Adam und Eva als Einheit neue Beziehungen schaffen durften, sagt er jetzt Eva, Kinder zu gebären, wird schmerzreich sein. Und vor 4 Wochen habe ich das nochmal live miterlebt, wie schmerzhaft das ist. Was für ein krasses Erlebnis. Ein Stück weit, ich glaube, ich war für ein paar Tage echt nochmal geflasht, obwohl ich es beim ersten Mal schon mitgekriegt habe. Plötzlich entstehen Beziehungen in Schmerzen und Schmerz kommt in Beziehungen mit hinein. Sogar bei der Geburt eines Kindes, was Wunderschönes ist. Bis dahin, dass der Tod hineinkriecht. Und diese Einheit, und wir sagen das heute noch am Traualtar, bis der Tod uns scheidet. Diese Beziehung zwischen Adam und Eva war für die Ewigkeit gemacht. Plötzlich gibt es etwas, was sie trennen wird in Ewigkeit. Krass, oder? Wie massiv das ist. Und so langsam begreifen wir, fangen wir an, uns zu verstehen, wieso dieses Chaos, diese Komplexität, diese Schwierigkeit, diese schmerzenbelasteten Beziehungen in unserem Leben drin sind, warum das Ganze so schwer geworden ist. Warum es uns so zerreißen kann und zerrütten kann. Wenn wir das sehen, dann macht es plötzlich Sinn. Und plötzlich ist Beziehung ein großer Scherbenhaufen. Kain und Abel, ein Kapitel weiter. Der Bruder tötet seinen eigenen Bruder. Er hebt sich gegen ihn. Das ist das erste Mal, dass der Mensch Tod erlebt. Also auf menschlicher Ebene. Der Bruder erhebt sich gegen seinen Bruder und tötet ihn. Aus Neid, Missgunst. Im Turmbau zu Babel werden die Menschen eins in etwas Bösem. Das ist krass, oder? Wie Beziehung plötzlich verdreht wird. Das, was zum Guten dienen sollte, wird nun genutzt. Beziehung, Einheit, Gemeinschaft, um etwas Böses hervorzubringen. So tief ist das hineingekrochen in Gottes eigentlich ursprünglich guten Plan. Abraham ist ein Vater des Glaubens. Ich gehe jetzt nur ganz kurz, damit wir einen Eindruck kriegen, wie sich das in die Bibel hineinzieht. Abraham, der Vater des Glaubens, steht vor Abimelech und sagt, nee, sie ist nicht meine Frau. Ist meine Schwester. Kann man ja so sagen, bin ja irgendwie über Ecken mit ihr verwandt. Ne? Aber er hat keine Eier in der Hose zu sagen, sie ist meine Schwester. Warum? Weil er Angst hat, sein eigenes Leben zu verlieren. Er verleugnet seine eigene Frau, seine Beziehung. Er weiß ganz genau, was potenziell mit Sarah passieren kann, dass sie Teil des Harems Abimelechs werden kann. Die Angst um sein eigenes Leben, sein Ego, seine Egozentriertheit kriecht hinein so weit, dass er bereit ist, seine Ehe aufzugeben. Diese Einheit, die unzerrüttbar sein sollte, wurde plötzlich, und das ist Abraham, eins der Vorbilder, wird plötzlich so. Diese Zerrüttung wird so groß, dass das, was eins ist, nicht mehr eins ist, sondern ganz schnell aufgegeben werden kann. Es ist grausam, was wir dort sehen, wie sich das entwickelt und wie es in die Beziehungen innerhalb der Bibel einkriecht. Jakob und Esau, Betrug, Lügen, Hass über Jahrzehnte, Verfolgung, der Wunsch zu töten. Am Ende glücklicherweise kriegen sie noch irgendwie die Kurve. Ah, sie betrügen. Also ich meine, die Mutter setzt sich mit ihrem Sohn zusammen, um den Vater und den anderen Bruder zu verarschen. Josef wird von seinen eigenen Brüdern verkauft für ein bisschen Geld. Und zu ihrem Papa sagen sie, ja, ein Löwe hat ihn zerrissen. Wir leben über Jahrzehnte in der Lüge, dass sie ihren Bruder in die Sklaverei verkauft haben. Mit eigentlich dem ursprünglichen Wunsch, ihn zu töten. Und so zeigt uns die Bibel, alles, was Gott am Anfang geschaffen hat, ist hin. Es gibt einen Beziehungskiller, an dem das festzumachen ist. Und das ist die Sünde. Diese Rebellion, das Aufbegehren gegen Gott von Adam und Eva. Dieses Misstrauen, dass Gott es wirklich gut meint mit ihnen. Und der Egoismus, der da drin steckt. Wenn Gott es nicht gut mit mir meint, wenn er vielleicht was vorenthält, dann muss ich es nehmen. Dann muss ich es mir greifen. Ich bin bereit, die Beziehung für Gott aufzugeben, nur um zu gucken, ob er mir was vorenthält. Ich bin bereit, nach etwas zu greifen, was er mir in seiner Liebe vorenthalten hat, weil ich will. Und das ist eigentlich, ich glaube, der größte gemeinsame Nenner der Sünde ist die Selbstzentriertheit, der Egoismus des Menschen. Und wenn wir uns das hier angucken, Rebellion, Misstrauen und Egoismus, dann verstehen wir, warum die Sünde der Beziehung vollkommen entgegengesetzt ist. Sünde ist Beziehung vollkommen entgegengesetzt. Das Ziel der Sünde ist, Beziehung zu zerstören. Und sie tut es sehr erfolgreich. Bis heute hin. Unzählige Male in der Menschheitsgeschichte. Auch heute noch wütet sie weltweit in den Beziehungen von Menschen. Es ist, weil sie in uns hineingekrochen ist. Weil sie Teil von uns ist als Mensch geworden. Wir sind Sünder und wir tun die Sünde. Und weil wir Sünder sind, zerstören wir Beziehungen. Und das ist immer so schön. Wir haben die Tendenz, oder manche von uns haben die Tendenz zu sagen, ja, eigentlich bin ich ein guter Mensch, aber die anderen, die kriegen das nicht so hin. Ne? Das ist echt schwer mit den anderen. Wenn er doch nur anders wäre, dann könnte ich es mit ihm aushalten. Wenn er es hinkriegen würde, ich meine, ich muss das selber, ich entdecke das in mir immer wieder, auch heute noch, nach fast 5 Jahren Ehe, dass ich manchmal denke und denke, wenn Steffi das doch nur anders machen würde, dann wäre es deutlich einfacher. Und Gottes Vorbereitung, ich hatte echt wenig Zeit, mich vorzubereiten für dieses Seminar, Gottes Vorbereitung war eine ganz persönliche, intime Vorbereitung der letzten 4 Wochen in dem Chaos in unserer Familie, die durch dieses zweite Kind reingekommen ist. Und zig Krankheiten, die damit irgendwie verbunden waren und echt dem Ring darum, als Familie irgendwie Einheit zu wahren. Und Gott hat mir gezeigt, warum, du bist so ein Anfänger. Du bist ein Versager. Ich bin Egoist. Sind nicht die anderen. Ich sage, klar, es sind auch die anderen. Auch die anderen sind Egoisten. Jan ist so ein Egoist. Na, wir sind es alle. Aber die Frage, die ich mir eigentlich selber stellen muss in der Beziehung, ist, was ist mein Part da drin? Wir denken immer, die Welt wäre so gut, wenn wir alle so wären wie ich. Ne? Ach, diese armen, behinderten Menschen, die da im Annastift an Grenze von Hannover in ihrer kleinen eigenen Welt mit eigenem Einkaufsladen dahin vegetieren. So ein geschlossener Zyklus, eine eigene Welt. Habe ich ein paar Jahre drin gearbeitet. Da geht keiner hin. Das sind anstrengende Beziehungen. Beziehungen zu Menschen mit Behinderung. Die können ja nicht laufen. Die sind ja nicht kognitiv so wie wir. Mit denen kann ich nicht mal eben ins Kino gehen. Die haben so viele Probleme. Die haben so viel Leid erfahren. Die tragen so viel mit sich mit. Da hinzugehen, bedeutet Opfer und Aufgabe. Und deswegen sitzen die da alleine. Nicht, weil alle anderen so egoistisch sind, nein, weil ich so egoistisch bin und nicht da bin. Ich könnte Renz Hannover die Schuld dafür geben oder mich an meine eigene Nase fassen. Oder die alten Menschen im Altersheim. Oder die Obdachlosen auf der Straße. Wir haben unsere Randgruppen als Gesellschaft. Wir denken so, wir sind so stolz auf unsere Gesellschaft, wie sozial wir sind als Menschen. Aber eigentlich, wenn man es runterbricht, sind wir Egoisten. Sünde zerstört Beziehungen bis in unsere eigenen Familien hinein. Wir zerstören Beziehungen bis in unsere eigenen Familien hinein. Und das wäre grausam, wenn die Bibel da stehen bleiben würde. Einfach so als eine Analyse, eine Feststellung, so ist es. Herzlichen Glückwunsch, hättet ihr euch vor ein paar tausend Jahren mal anders entscheiden müssen. Gott ist so voller Gnade und Erbarmen und Barmherzigkeit. Er schaut sich das Elend an, was wir produziert haben, was wir produzieren. Er schaut sich das Elend an und er erbarmt sich. Und zuerst ist unsere Sünde eigentlich eine Rebellion gegen ihn. Wir haben die Beziehung mit ihm zerstört. Wir sind Feinde Gottes geworden. Wir sind weggelaufen als Menschheit. Wir haben den Rücken zugekehrt, den Mittelfinger gezeigt. Wir haben die Brücken hinter uns zerbrochen und zerrissen. Hast du so einen Freund oder eine Freundin in deinem Leben, die das gemacht hat? Ist nicht unser erster Gedanke zu denken, oh, da laufe ich jetzt hinterher. Es war so schön, wie sie mir meinen Freund weggeschnappt hat. Ich möchte eigentlich gerne wieder Zeit mit ihr haben. Damals, als sie hinter meinem Rücken geredet hat, die Kommentare, die sie losgelassen hat. Das ist nicht unsere Natur. Ich sage euch, dass unser Glück ist, dass einer geblieben ist, der noch reine Beziehung lebt. Und dass dieser eine in Form Jesu Christi gekommen ist, um Beziehung wieder aufzurichten, Beziehung wieder neu zu machen, Beziehung wieder neu zu schaffen. Es gibt einen neuen Weg, den Gott uns aufgetan hat. Und ich sage euch von Anfang an, es ist kein leichter Weg. Der Weg im Garten Eden war leicht. Der Weg, den wir jetzt beschreiten, den Gott beschritten hat, ist kein leichter Weg. Das ist nur eine Beispielstelle, aber Jesaja 53 zeigt uns das auf, welchen Weg Jesus für uns gegangen ist, in unserer Rebellion und Abwehr steht. Und Jesaja sagt, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen. Wir sind krank geworden und er ist gekommen, gib mir deine Krankheit, ich trage sie für dich. Aber ich bin doch der Grund, warum ich krank geworden bin, weil ich mich von dir abgewandt habe. Ja, ich trage sie für dich. Und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft von Gott, immer noch abgewandt in unserer Beziehung zu ihm, geschlagen und niedergebeugt. Geschieht ihm recht, hat die Menschheit damals gesagt, als Jesus da war. Kreuzigt ihn. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Jesus ist dort ans Kreuz gegangen, nicht als Opfer von irgendeiner politischen oder religiösen Dynamik der damaligen Zeit. Er ist gekommen, mit dem Ziel ans Kreuz zu gehen. Und er hat sich mal gezeigt, dass er diesen Weg nicht gehen müsste. Er ist ihn gegangen. Um deiner Übertretung willen. Um deiner Krankheit. Um deiner Schmerzen willen. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Was ist das für eine Denkweise? Das wäre, als wenn Syrien jetzt ankommen würde und sagen würde, wir setzen uns ein für Amerika, dieses arme Amerika, wir setzen uns ein für Amerika. Nach all dem, was so passiert ist in der politischen Vergangenheit, machen wir uns stark für Amerika. Das wird den Menschen nie in den Kopf kommen. Gott ist es in den Kopf gekommen. Damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Kennt ihr die Situation, wie schwer das fällt? Wenn jemand ankommt und dich einer falschen Sache bezichtigt, am besten noch vor den Ohren von anderen Menschen, den Mund nicht aufzutun, den Mund zu halten, Kopf zu beugen, die Schmach auf sich zu nehmen. Hast du schon mal eine Situation in deinem Leben erlebt, wo jemand über dich abgelästert hast und du dir gedacht hast, ich sage jetzt lieber nichts, sonst wird es ziemlich blamabel für ihn werden. Ich will ihn ja nicht bloßstellen. Das ist nicht unsere Natur, aber es ist Gottes Natur. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Gott hat geschwiegen in seiner Liebe. Das Neue Testament sagt uns, dass die Liebe eine Menge Sünden zudeckt. Gott hat deine Sünden zugedeckt. Und Jesus sagt selber, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es ist ein Wunder, dass er uns Freunde nennt. Es ist ein größeres Wunder, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und dann zeigt die Bibel uns auf, was das für ein Weg ist, den er gegangen ist. Er ist diesen Weg nämlich nicht umsonst gegangen, er ist diesen Weg beschritten mit einem Ziel. Nämlich welchem Ziel? Dass wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus haben. Jesus ist diesen Weg gegangen, der selbstlosen Hingabe, seinen Mund nicht aufzutun, für dich in die Bresche zu treten, dein Fluch auf seine Schultern zu laden, dein Tod zu sterben für dich, um Frieden zu schaffen in deiner Beziehung zu Gott. Was hat er damit gemacht? Erst noch ein anderer Punkt. Er geht diesen Weg und er fordert uns auf als seine Jünger und sagt, ertragt einander. Boah, das fällt echt schwer. Marius zu ertragen ist eine ziemliche Last für mich. Aber ich mache es ganz treu seit Jahren. Nein. Mich zu ertragen, dass ihr mich ertragt in eurer Mitte, das ist echt ein Wunder, meine ich wirklich ernst. Ertragt einander. Vergebt einander. Boah, ist das schwer. Zu vergeben. Wenn du mal richtig verletzt wurdest, wenn jemand wirklich tief in dein Leben hinein eine Wunde gesetzt hat, du enttäuscht wurdest, dann zu vergeben, das ist für den Menschen unmachbar. Die Bibel ruft uns aus und sagt, vergebt einander. Deckt Sünde zu in der Liebe. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und du guckst dir das so an und denkst dir so, alles schön und gut, dass Gott diesen Weg gegangen ist. Aber wie soll ich denn jemals beschreiten? Wie soll ich diesen Weg gehen? Oder, ich habe die Folien falsch. Wir überspringen den Vers, damit es nicht zu lang wird. Galater 5, 22 könnt ihr lesen, was die Bibel fordert. Eigentlich, wie wir leben sollen als Menschen. Geduld, Liebe, Langmut, Frieden, Freundlichkeit. Was muss passieren, wenn wir jetzt zurückdenken an 1. Mose, damit das wieder möglich ist in unserem Leben? Der Fluch in Eden wurde durch Jesus umgekehrt. Und der Weg in heile Beziehung in unserem Leben ist nicht unser Arbeiten an uns selbst als Menschen oder unser Arbeiten an Beziehungen. Die Beziehung zwischeneinander, die menschlichen Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind kaputt gegangen, weil unsere Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Und das ist das, was Römer 5, Vers 1 sagt. Jesus ist gekommen, um eben genau das zu heilen. Jesus ist gekommen, um uns zurückzuversetzen in den Zustand des Garten Edens. Jesus ist gekommen, um Frieden zwischen uns und Gott zu machen. Und ich sage dir, du wirst dich in deinem Leben abmühen, und arbeiten und kämpfen und du wirst verzweifeln an deinen Beziehungen bis ans Lebensende, wenn diese eine Sache nicht wiederhergestellt wird. Wenn deine Beziehung zu Gott nicht wiederhergestellt wird, dann wirst du keine Beziehungen leben können. Du wirst weiterhin Beziehungen zerstören, Menschenleben zerstören und zerstört werden durch Beziehungen. Du wirst nicht vergeben können. Du wirst den anderen nicht höher achten können. Du wirst den anderen nicht ertragen können. Du wirst an deine Grenzen kommen und das Handtuch schmeißen. Dein Egoismus wird aufbegehren und dann ab einem bestimmten Punkt sagen, nee, springt nichts für mich raus. Ich trete aus der Ehe. Gib mir nichts mehr. Ich suche mir was, was mir was gibt. Und das ist dieses falsche Denken, was eingekehrt ist durch die Sünde in unserem Leben. Wir denken nämlich, und das ist eine gute und eine wichtige Grundlage fürs restliche Seminar, Beziehung sei uns gegeben, damit wir darin glücklich werden. Wir denken, und ich habe das lange Zeit gedacht, und manchmal denke ich es unterschwellig immer noch, Beziehung ist mir gegeben, damit ich glücklich bin. Ich sage dir, nein, das ist nicht der erste Grund, warum Gott Beziehung geschenkt hat. Ja, Beziehungen machen glücklich. Gerade gesunde, göttliche Beziehungen können Glück und Freude schaffen. Unsere Beziehung zu Gott bringt definitiv Glück, wenn wir sie leben, in aller Freiheit und Freude und Offenheit mit Gott. Da entsteht Glück. Das ist die wichtige Komponente, deine Beziehung zu Gott. Da soll dein Hunger nach Beziehung gestillt werden. Da sollst du voll und satt werden, damit du dieses Glück nehmen kannst und verteilen kannst. Denn das Ziel von Beziehungen ist nicht, dich glücklich zu machen, sondern das ist der egoistische Weg, das ist der Weg der Sünder. Der Grund, warum du Beziehungen lebst, warum Gott dich in Beziehungen schickt, ist, damit du zum Segen wirst für andere. Ist das Gegenteil von Egoismus. Bist du jemals durch deine Ehe geschritten und hast gedacht, ich bin hier, um den anderen zu segnen? Hast du deine Beziehung angefangen, weil du dachtest, ja Gott, ich möchte Teil werden von deinem Segen in dem Leben dieser Person. Ich möchte sie reich machen, ich möchte sie beschenken, ich möchte ihr treu sein. Meine Anforderung ist nicht, dass sie mir treu ist. Klar wünsche ich mir das, klar ist das Versprechen, das ich gebe in der Ehe. Aber die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, ist selber treu zu sein und nicht die Treue des anderen einzufordern. Und Jesus kommt und sagt, ich schaffe gerne Frieden mit Gott für euch. Ich stelle den Ursprung wieder her. Ihr sollt satt werden und wissen, dass Gott euch bedingungslos liebt. Ich gebe euch die Fähigkeit, so zu leben. Ich hole euch zurück in diesen Zustand, damit ihr andere segnen könnt. Gott hat Frieden in deinem Leben geschaffen mit ihm, damit du Frieden weitergeben kannst. Gott schenkt dir Liebe, damit du Liebe weitergeben kannst an andere. Gott hat dir vergeben, damit du anderen vergeben kannst. Gott hat seine Beziehung zu dir gereinigt, damit du dir deine Beziehung mit anderen reinigen kannst. Gott schaut über deine Sünde hinweg, damit du über die Sünde der anderen hinwegschauen kannst, sie zudecken kannst. Gott erträgt dich täglich in seiner Beziehung zu dir, damit du andere ertragen kannst. Und ich sage dir, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir von Beziehung hören wollen im ersten Moment. Weil wow, ist das herausfordernd. Ist das krass? Aber ist das nicht wunderschön? Dass Gott uns zurückholt, uns vergibt und diese Beziehung wiederherstellt, dass er den Zustand Edens auch in dieser zerbrochenen und zerrütteten Welt wiederherstellt. Aber wir leben in der zerbrochenen und zerrütteten Welt. Wir leben noch, bis die Ewigkeit kommt, in einem Zustand des Zerbruchs. Und Beziehungen um uns herum sind belastet, zerbrochen, beschwert, verzwickt. Gott ruft uns zurück, um uns eine Aufgabe zu geben, diese Beziehungen zu heilen, in diesen Beziehungen ein Segen zu sein. Das ist das Bild, was die Bibel von Beziehungen malt. Das ist der Einfluss, den Gott für dich hat. Aber das ist nicht eine wunderschöne Aufgabe? Ehe bekommt einen ganz anderen Blick. Es ist was anderes, wenn ich in die Ehe gehe und denke, endlich jemand, der mich glücklich macht. Mein Leben lang darauf gewartet. Und nach 5 Jahren merke ich, der macht mich gar nicht glücklich. Nach 6 Jahren finde ich heraus und sagt er mir, ja, ich habe dich doch geheiratet, damit du mich glücklich machst. Und du stehst dir gegenüber und denkst dir, ja, dann haben wir ein Problem. Gott kann aber kommen und sagen, ich stelle meine Beziehung zu dir wieder her. Ich richte alles wieder auf, wie es war. Ich gebe dir die Kraft und die Fähigkeit. Und das ist was Gewaltiges, Wunderschönes. Beziehungen wiederherzustellen, ein Segen zu werden. Zu lieben, obwohl der andere nicht liebt. Zu vergeben, obwohl der andere nicht vergibt. Langmütig, geduldig, sanftmütig zu werden. Das ist unser Ruf als Christen. Und ich sage euch, wenn ihr das lebt, wenn wir das leben, dann werden wir Fülle im Überfluss haben. Weil wir werden unseren Vater im Himmel kennen und lernen an ihm. Wir werden aufschauen zu ihm und sehen, wie er in seiner Beziehung zu uns ist. Und wir werden sehen, was für einen Unterschied es macht, was für einen Einfluss es auf Menschen hat, wenn diese Liebe auch heute noch in die Welt hinausgeht, durch uns. Und wir können Gott dafür danken, dass er uns mit ins Boot nimmt und uns das Vorrecht schenkt, so zu leben. Dass er uns einlädt. Und so brauchen wir nicht nur Gottes Konzept von Beziehung. Wir müssen nicht nur verstehen, wie Gott sich das vorstellt, sondern wir brauchen Gott. Wir brauchen eine Beziehung zu Gott. Und das ist eigentlich mein Aufruf an uns heute Abend. Wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, dann lerne ihn kennen, weil es ist gewaltig, wie liebevoll und wunderschön er ist. Und ich sage dir, die Beziehung zu ihm wird dich reich machen und ausfüllen und satt machen. Wenn du Gott aber schon kennst, dann sage ich dir, vertief deine Beziehung zu ihm. Und wenn sie abgeflacht ist, dann lass sie wieder neu aufleben. Such ihn, lerne ihn kennen. Er ist Beziehung, er ist Liebe, aus ihm in Er ist Beziehung, aus ihm kommt Beziehung, aus ihm kommt Liebe. Wenn du diese Dinge kennenlernen und erleben möchtest, dann geh zu ihm und lern ihn kennen. Das ist eine unserer Aufgaben als Christen, diesen Gott kennenzulernen und in unserem Leben zu erleben. Das wird uns verändern. Ich schließe mit diesem letzten Satz. Der Vers, der es eigentlich nochmal ganz schön zusammenfasst, finde ich. Ist schön formuliert, das ist aus der NGÜ ein bisschen freier formuliert, aber dafür sehr eingängig. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Das ist das Leben ohne Gott. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Also ich kann mich wiederfinden da drin. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Lasst uns an Gott wenden. Lasst uns diesen Ruf in unserem Leben hören. Wo bist du? Kannst du Gott die Frage in deinem Leben beantworten? Wo bist du? Hörst du diesen Ruf in dein Leben hinein? Antwortest du darauf? Gott fragt dich, wo bist du? Und er lädt dich ein in diese Beziehung. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Ruf neu hören. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht betrogen werden, dass wir uns nicht selbst betrügen, Herr. Dass wir kämpfen und eifern und streiten und suchen und in unserer Gier alles um uns herum vernichten. Sondern dass wir diesen Ruf hören, dass wir antworten auf dein Rufen, Herr, dass wir zurückkehren in die Beziehung zu dir. und dass wir diese Herausforderung, die groß ist, aber wunderschön, annehmen. Und dass wir nicht in diese Welt gehen hinein wie Heuschrecken, suchen danach, was wir zu fressen finden, sondern dass wir verstehen und wissen, dass es geistlich wahr ist, wenn du sagst, geben ist seliger als nehmen. Dass wir in Beziehungen, Jesus, hineintreten, in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, Jesus, auf unserer Arbeit, mit Wildfremden auf der Straße, in unserer Ehe, in unserer Partnerschaft und Beziehung. Und dass wir nicht suchen, was wir kriegen können daraus, sondern dich fragen, was du uns geben möchtest, damit wir es weitergeben können. Herr, dass wir Geber werden in der Beziehung. Dass wir diese glorreiche Wiederherstellung und das Wunderschöne, was du uns gezeigt hast, was du uns vorgelebt hast, wo du uns vorausgegangen bist, durch das du uns den Weg freigemacht hast, deine selbstlose Hingabe in Liebe, dass wir das erleben an uns selbst und dass wir es erleben auch heute noch in den Beziehungen um uns herum. Dass wir nicht länger Beziehungen zerstören, sondern dass du durch uns Beziehungen wiederherstellst, neu machst, freisetzt, reinigst und das, was tot ist, wiederbelebst, Herr. So wie wir einst tot waren in unserer Beziehung zu dir und du uns zu neuem Leben auferweckt hast. Wir lieben dich und wir danken dir für deine Hoffnung, Herr, und für diesen wunderbaren Weg, den wir beschreiten dürfen, für dieses Abenteuer, das es ist. Auch wenn es ein schwerer Weg ist, aber es ist ein wunderschöner, Herr. Und wir loben und preisen dich und wir bringen dir dieses Seminar und all das, was auf uns noch zukommt, Herr, und möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst. Amen. Fühlt euch eingeladen, wenn ihr noch Zeit habt, zu bleiben, rüberzukommen, noch ins Café zu hängen, zu chillen. Wenn irgendwer noch Bock hat, hier oder da anzupacken, das eine oder andere aufzuräumen, seid ihr herzlich eingeladen. Aber so mega viel ist nichts zu tun, weil wir uns ja morgen sowieso um 10 wieder hier treffen. Also von mir aus erstmal schönen Abend.